Tatort-Pessimisten, Folge 14. Ich begrüße wieder den Angbor. Hallo Angbor.
Den El Angbor. Hallo Christopher.
Und jetzt der Asporto. Hallo Asporto.
Ja, hallo.
Asporto hat sich mal wieder dazu bereit erklärt, mit uns eine Folge aufzuzeichnen, nachdem er schon in der letzten Folge dabei war. Wir werden ihn nicht los. Und es soll diesmal um den aktuellen Tatort gehen, aus Konstanz, der Côte d'Azur heißt.
Konstanz heißt das.
Konstanz, der Konstanzer Tatort.
Heißt es denn Konstanz-Sur?
Nee.
Ich hatte mich ja gleich am Anfang gefragt, ich wusste nicht, woher der Tatort kam, aber dann habe ich gleich die sich drehende Frau gesehen und wusste sofort, wo wir waren. Das war sehr praktisch. Worum geht's? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe den Plot nicht nachgeschaut. Es geht irgendwie um Penner und die Côte d'Azur ist so ein Haus.
Also es geht prinzipiell erstmal eben um die Getötete, die Mutter eines Kindes gewesen ist, wo erstmal über einen Großteil der Sendung jetzt nicht so wirklich klar war, wer ist da jetzt eigentlich der Vater und warum und was macht die und so. Stellt sich raus, eben die Frau ist, also versucht sich in irgendwelche Popsternchenkreise reinzudrängeln, ist aber eigentlich Sozialhilfe bzw. Arbeitslosengeld 2-Empfängerin, kann sich das eigentlich alles nicht so richtig leisten, macht's halt irgendwie trotzdem, klaut irgendwie Shampoos, hat teure Klamotten, die sie sich eigentlich nicht leisten kann, was sie einfach dadurch rausgeholt hat, dass sie eben irgendwo geklaut hat und ist eine Alkoholikerin, die sich halt doch ziemlich regelmäßig irgendwie die Birne so zukippt, bis sie überhaupt nichts mehr merkt, was dann eben auch der Punkt gewesen ist, wo sie ermordet worden ist. Das Birne zukippen hat sie dann eben in Gesellschaft von Obdachlosen gemacht. Alles so ein bisschen gescheiterte Existenzen. Und ja, was halt der quasi Aufhänger erstmal von dem ganzen Tatort gewesen ist, ist eben, dass die Polizei eine SMS von dem Opfer vom Handy bekommen hat. Ich bin tot, kümmert euch um mein Kind oder um mein Baby. Und damit nimmt der Tatort quasi so seine Fahrt auf, dass erstmal nach dem Kind gesucht wird. Ja.
Genau. Es geht dann noch um einen Punk, irgendwie einen alten Zirkusartisten und die Hitmaschine von Konstanz.
Und einen gescheiterten Polizisten, der da in der Côte d'Azur, also in diesem Obdachlosen, Heim ist es ja nicht, Treffpunkt. Es ist eher so Obdachlosen-Treffpunkt, also wo da so ein paar Obdachlose miteinander rumhängen. Noch ein Maler-Lackierer ist dabei, eben alles Obdachlose und was wieder so eine weiterspinnende, glaube ich, Tatortgeschichte ist, weil eben das auch so ein Kollege gewesen ist, glaube ich, und also der ehemalige Polizist, der dann obdachlos ist und damit halt wohnt.
Ja. Jetzt, Esporto, ich habe schon gehört, dass du den Tatort nicht so toll fandest.
Schrecklich. Er hat mich wütend gemacht. Ich war, nee, das war ein widerlicher Tatort. Aus mehreren Gründen. Eigentlich, ja, zwei grundlegenden Gründen. Der erste Grund ist, dass ich es nicht so gern habe, wenn ich feststelle, dass man zu plump versucht, mich zu manipulieren. Und das war halt in diesem Tatort, er war bemüht, eine gewisse Atmosphäre, eine gewisse Stimmung aufzubauen, was bei mir halt so gar nicht funktioniert hat. Also da passt dieses Empfehlungsschreiben, floskelmäßige, er war stets bemüht und zwar viel zu sehr und es hat einfach nicht geklappt. Außerdem war ich eigentlich von der ersten Minute schon angepisst, als sie da versucht haben, Weihnachtsstimmung zu bemühen am 1. November. Nee, geht gar nicht.
Ich habe da in meinen Notizen drin stehen, in Konstanz ist die Kiste mit den Klischees umgefallen.
Ja, das ist halt der zweite Grund. Also es war echt, es war Ich habe da auch irgendwie was geschrieben von wegen, wer braucht Nuancen, wenn er ein Klischee nach dem anderen hintereinander packen kann. Also der ganze Film hatte so viel Tiefgang wie ein Katamaran, wenn es hochkommt.
Habt ihr noch mehr Metaphern?
Was habe ich noch? Ja, ich hatte halt auch noch die Sache, dass es halt irgendwie schon ein bisschen zeitig für eine Weihnachtsepisode gewesen ist, ne?
Ich vermute einfach mal ganz stark, dass das eigentlich für den 1. Dezember geplant war und aus planungstechnischen Gründen
kommt am 1. Dezember dann der Schweiger-Tatort.
Yay. Oder irgendwie sowas.
Das ist der,
also ich vermute mal, dass der einfach für Weihnachten geplant war und dann einfach nicht zum richtigen Zeitpunkt ausgestrahlt wurde. Ich glaube schon, dass der auf Weihnachten hingeschrieben war, weil es war schon sehr, sehr weihnachtlich in dem Podcast.
Na.
Ja, also war halt generell so Weihnachtsmarktstimmung und so vor Weihnachtszeit und schon.
Wobei das aber eigentlich auch nur, also für mich so einer dieser plumpen Versuche war jetzt so dieser Juxtaposition von besinnliche Weihnachtszeit und dann Mord und Kind und naja. Und ja, das ist nur, also ich bin ich ein Freund von Gegenüberstellungen, von Gegensätzen. Sei es jetzt irgendwie was Happy Tree Friends mäßiges, was extrem knuffiges mit Splatter vermischt oder halt ja.
Sowas. Was? Das ist gar keine Kindersendung. ja, aber ich
also fand's ich auch glaub, halt hauptsächlich Kinder schauen sie.
Oh mein Gott. Ich fand es eben auch gerade, dass die Geschichte eben da noch die Weihnachtsstimmung reinzubringen, halt auch einen sehr, sehr plumpen Versuch, da eben doch irgendwie Stimmung aufkommen zu lassen. Und also ich glaube, so im Großen und Ganzen sind wir von dem jetzt alle nicht so begeistert.
Nee. Und was mich halt auch noch sehr aufgeregt hat, war dieses, also es war Vorführ-TV für mich. All diese Hartz-IVler, die irgendwie ja, die wirklich richtig vorgeführt wurden. So von wegen, haha, guck mal, der hat sich in die Hose gepisst und man sollte sich ekeln und guck mal, die hat ja gar nicht abgewaschen und
genau, und Obdachlose sind immer schmutzig.
Ja, und ach, Hartz IV, welche drum nehmen sie denn jetzt alles genau und dann da dem entgegengesetzt, dieser lächerliche Produzent, was auch immer, der sich da mit seinem Harem von Hipstermädchen umgibt ich weiß nicht, es hatte Ansätze einer Satire, ohne das, glaube ich, wirklich sein zu wollen. Und ja, und dann also gerade diese eine Szene, da springe ich jetzt vielleicht schon etwas weit rein, aber auch nicht wirklich handlungsbezogen. Die Szene, wo sich diese ekligen Hartz-IVler dann doch mal versuchen, irgendwie oder zumindest sauber zu machen und nicht wissen, was ein Stück Seife ist und dann reinbeißen. Also ich habe mich zu der Aussage hinreißen lassen, dass RTL 2 am Nachmittag das auch nicht schlimmer hinbekommt, dieses Menschen zu guck mal.
Das machen Obdachlose, trinken Fusel aus irgendwelchen Einweggläsern und schnurren sich Geld damit zusammen, dass sie über Weihnachtsmärkte laufen und Orang-Utans nachmachen und schmücken irgendwie Weihnachtsbäume mit leergesoffenen, weiß ich nicht, Tetrapacks oder irgend sowas. Und ich fand das irgendwie.
Weil diese Einweggläsern, das kriegt man ja heute in so Hipster-Cafés. Also wenn du da irgendwie deinen Glühwein bestellst, dann bekommst du auch ein Einwegglas.
Da kriegst du dann den Bubble Tea im Einwegglas, genau.
Ja.
Ach nee, Bubble Tea ist ja mittlerweile wieder out.
Das ist jetzt Retro.
Ach so. Ja, dann ist es wieder in. Nee, Moment.
Ja.
Weiß ich nicht, aber das war irgendwie alles so ganz schlimm. Auch so der Punk, der halt einfach so. Dem Typen hast du den Punk noch nicht mal abgenommen. Und irgendwie so dann halt solche Plattitüden und solche Plattensprüche wie, ja, mein Vater war ein Punk und ich bin Punk und wenn ich mal einen Sohn hab, dann wird er auch ein Punk. Ja, nee, ist klar.
Ja,
nee. Das fand ich aber ganz lustig.
Nee.
Die hatten einfach, alle hatten null Charakter. Also, die hatten zwar...
Außer Bill. Der war einfach vom Darsteller her vielleicht schon gut gecastet, fand ich.
Das schon, aber ich weiß nicht. Klar, die haben sich irgendwie eine Hintergrundgeschichte dazu überlegt, aber das waren dann halt auch nur Daten und nichts irgendwie, was die Figuren jetzt mit Leben erfüllt hätte.
Ja, aber den fand ich, also den fand ich in dem ganzen Wust von wirklich total schlechten Figuren dann vielleicht noch den allerglaubwürdigsten.
Ja, wobei gerade bei Bill habe ich das Problem, dass also er ist irgendwie irgendwann mal, was war er, von einem Pferd gefallen und hat dann irgendwie Hirnverletzungen davongetragen und seitdem funktioniert der Kopf nicht mehr richtig, wie er sagte. Und er war wohl auch irgendwie in psychiatrischer Behandlung, ist dort aber abgehauen, da weiß ich jetzt nicht.
Ja, ich glaube abgehauen. Also er wollte auf jeden Fall nie wieder dahin, hat er gemeint.
Ja, das allein schon ist für mich, vielleicht bin ich da jetzt auch überempfindlich, aber ich hatte das Gefühl, da wird so dieses alte abgespackte Klischee des schrecklichen böse Psychiatrie, wo die Leute eingesperrt sind und dann kommt man mit dem Elektroschocker daher und Nurse Ratched und was weiß ich nicht alles. Ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige Leute, die, wenn sie die Wahl hätten, jetzt irgendwo in einer Psychiatrie behandelt zu werden oder auf der Straße zu leben, die dann die Straße als die angenehmere Alternative wählen würden. Und auch, ja, wie gesagt, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich habe ein paar Rezensionen zu dem Krimi gelesen. Da stand dann halt drin, dass er aus der Psychiatrie geflohen ist. Und das allein, also ich bin jetzt zwar nicht wirklich absoluter Fachmann, aber auch kein absolut unbeschriebenes Blatt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Bill so, wie er in dem Krimi dargestellt wurde, irgendwo zwangseingewiesen oder in die geschlossene gesteckt worden wäre. Und das fand ich auch unglaubwürdig. Und ja. Nur aber sonst, ja.
Ja, und dann war halt noch die Trulla, also nicht die tote Trulla, sondern die andere Trulla. Also nicht okay. Also nicht die tote Trulla, nicht die Kommissarin Trulla, sondern dass die Trulla die Drogen nahm und dann eben auch eingeknastet wurde und.
Die mit dem Nasenring.
Die mit dem Nasenring. Oh mein Gott, das ist auch so krank. Ja, und dann wurde halt zwischendrin irgendwie noch so versucht, da so ein bisschen Romantik aufzubauen. Eben, da spielt irgendwie nette Musik im Hintergrund und sie tanzen im Kerzenschein in dieser komischen Hütte rum und
ja, und dann diese dämliche Dynamik zwischen wie heißt sie jetzt nochmal?
Blum,
Kommissarin Blum und ihrem Protégé, ihrem Kollegen. Hier hast du irgendwas, Mann, Blotzmann. Der halt, dieses.
Du meinst Manuel Neuer?
Ja. das war auch eine, also ich find's schade, als die vor langer Zeit mittlerweile, 2002 war, glaube ich, ihr erster Fall, angefangen haben, fand ich das ein vielversprechendes, nettes Team, was die auch relativ lange durchgehalten haben, bis dann irgendwie die Schweiz angefangen hat, sich da ihren DILF reinzuschieben, den dann die Blum natürlich nachgeifern musste und die irgendwie eine Zeit lang gab's den einen Krimi nicht mehr ohne den anderen. Da ging's bergab und jetzt halt.
Entschuldigung, Espoto, was haben die sich reingeschoben?
Den DILF. Es ist halt so wie MILF, nur mit D.
Der D. Ah, okay. Es wäre dann in dem Fall dann quasi ein KILF. Also Kommissar ja, und so weiter.
Oder ein SILF. Also ein Schweizer. nee, aber also diese Dynamik zwischen den beiden jetzt in dem letzten Tatort. Die ganze Zeit hat diese Blume auf ihrem Kollegen rumgehackt, nur weil er nicht gleich nach dem Baby geschaut hat aus dieser komischen SMS. Das war auch so ein Punkt, da hat, glaube ich, also das zog sich ja durch die ganze Folge, durch den ganzen Film, dass dieser Kommissar sich da schreckliche Vorwürfe macht, dass er jetzt das Kind fast hat umkommen lassen und also tut mir leid, aber dieses grumpende Baby fand ich, zwar also, wenn es gegrumpt hat, fand ich's lustig, aber es war mir dann letzten Endes, ich habe nie um dieses Kind gebangt und von daher hat mich der Film da schon nicht abholen können, was er, glaube ich, unbedingt wollte.
Es wäre ja vielleicht nicht schlimm gewesen, wenn nur die Kommissarin auf dem Typen rumgehackt hat, aber das hat er ja noch sehr, sehr gut selber gemacht, die ganze Zeit.
Und selbst Bäckchen haben sie dann damit reingezogen und das verzeihe ich nie, dass sie mir Bäckchen unsympathisch gemacht haben, dann sogar noch im Verlauf des Films. Naja.
Wer ist Bäckchen?
Bäckchen ist die Assistentin.
Ah, okay. Zu der Assistentin habe ich auch noch einen Kommentar. Was ja schon öfters kritisiert wurde, dass alle Figuren in dem Tatort so reden, als kämen sie aus Zentralhannover und jedes T noch mitnehmen, auch wenn es am Ende steht. Also wie im Theater eigentlich, was ja auch schon Holgi prominent kritisiert hat. Und dass Dialekte eigentlich immer nur so ein Comic Relief sind und immer nur von bestimmten lustigen Charakteren, wie eben jetzt Bäckchen, benutzt werden und dann exzessiv, ja, oder als Quotensachse. Und dass die Leute, also da kommen, die Blumen ist ja, die kommt, wo kommt die her ursprünglich, also ihre Figur? Kommt wahrscheinlich auch aus Konstanz.
Konstanz, aber nee, ich glaube nicht.
Also dass da niemand, wenn es nicht wirklich auf die Nase gebunden wird, irgendwie eine sprachliche Färbung hat. Mhm. Einfach, das stört mich einfach auch.
Ja, das ist ja also, auch immer bei den Schweizer Tatorten immer so schlimm, wenn die dann.
Die sind halt, ja nachsynchronisiert.
Ja, wenn die dann wirklich in Hochdeutsch noch nachsynchronisiert werden, das ist ja noch schlimmer. Also.
Ja, das hat mich da, ich habe da auch schon gefragt, ob dann irgendwie wenigstens die Online-Version mit Original ist, aber nein, man musste auch, also es ist wirklich. Ja, es ist nur.
Ja. Spotio hat ja schon das, Crumping Baby angesprochen. Ich weiß nicht, Christopher, du könntest eventuell ein bisschen zu alt dafür sein, aber es könnte sein, dass der Spotto sich noch an das Dancing Baby GIF erinnert.
Ja. Genau, dass ich zu alt bin, um mich etwas dran, du meinst wohl zu jung.
Habe ich jetzt zu alt gesagt? Entschuldigung, natürlich zu jung. Also es gab irgendwann mal so ein 3D gerendertes Baby, was irgendwann so ganz toll gewesen ist. Ich habe das GIF mittlerweile schon so nebenher mit rausgesucht. Und wirklich, also das Ding, was da lag und was da eben da so drin rum wackelte, während es angeblich Anfälle hatte, das hat mich eben genau an das Ding total erinnert. Ich poste es jetzt kurz mal in den Chat, also in einen der Chats, in den Skype-Chat. Kannst du natürlich dann gerne nochmal irgendwie in die Shownotes packen, ist bei Wikimedia und ja, genau.
Vielleicht anders kenne ich auch.
Genau, anders Ding hat mich halt.
Das kannst du gar nicht.
Ja, ist kein GIF, was ich jetzt schade finde. Aber egal, ja, da hat es mich halt total dran erinnert, weil es halt auch so unglaublich schlecht gemacht war, stellenweise. Das war echt so übel. Weiß ich nicht, also und dann.
Es hat mich ein bisschen, es gab, kennt ihr den Film American Sniper?
Ich glaube schon. Oh.
Ich hab ihn nicht gesehen. Auch ein ganz schlecht animiertes Baby.
Mhm. Ja, und irgendwie da war das halt schon ziemlich hart dran gewesen, an diesem Dancing Baby GIF. Ja. Und ja, wie gesagt, es war halt, ja, es ist Weihnachten und es ist ein Kind und dann hast du halt noch den Kommissar, der dann auf einmal anfängt zum Kruzifix zu sprechen, weil er halt mit Gott reden will und von wegen so, ja, hier übrigens, und wenn du das jetzt möglich machst, dann bin ich bereit, meine Haltung zu dir nochmal zu überdenken. So,
das fand ich auch ganz schlimm.
Das ist halt so irgendwie so. Ja, also Alter, entweder du glaubst dran oder nicht und dazwischen ist halt nicht viel und nur, weil vielleicht ein Zufall da ist, dass du dann anfängst, deswegen an Gott zu glauben, weil du dann ja trotzdem hinterher wieder zu deiner atheistischen Haltung zurückkehrst und sagst, ja, war halt Zufall, Kind hatte Glück gehabt und dann hat es angefangen zu crumpen, okay. Aber das ist was anderes. Ja, und dann irgendwie die Obdachlosen, die unbedingt das Kind sehen wollten, weil die ja das Kind alle so lieb hatten und da noch ein Geschenk mitgebracht hatten und dann aber nicht rein durften, weil sie ja so schmutzig sind, weil Obdachlose ja immer schmutzig sind, wissen wir ja, also haben wir da ja gelernt, und irgendwie so überall diese Stereotypen und Vorurteile und dann auch, also was genau, außer dass der halt, es hat sich einen Ring klauen lassen und ständig irgendwie über sein Sexleben geprahlt hat und sein geiles Leben geprahlt hat. Welche Rolle für die Handlung hatte eigentlich das Musikproduzent? Ach ja, und dass er natürlich irgendwann mal die Olle gepoppt hat und eben der Vater des Kindes gewesen ist. Also
Ja, es war alles irgendwie nur in einen Topf geschmissen und drin rumgerührt und eine Prise Weihnachten dazu. Und dann noch hatten wir hier den Neonatologen, also den Kinderarzt dazu missbraucht.
Achso, der Crumpy Dog.
Der dann hier den Aufreger des Filmes sagen durfte, also seiner Meinung hat das Kind ja Glück gehabt, dass seine Mutter gestorben ist, was dann wohl den Film edgy machen sollte.
Ja, das ist, der hat ja einige solcher Sachen, wo praktisch irgendwas, also ich mache das hin und wieder hoch, aber dann eben wirklich nur aus Spaß. Aber und ich bin kein, also ich bin Laiendarsteller und nicht irgendwie, weiß ich nicht, kriegt er nicht Geld dafür.
Noch kein Neonatologe. Vielleicht sind ja alle Neonatologen so.
Irgendwie so quasi was zu sagen und sich dann direkt dafür zu entschuldigen und das dann quasi
aufzuheben.
Das aufzuheben und irgendwie so, dass das wieder weg. Und ja, das war irgendwie alles irgendwie.
Ach. Ja, nee, was mich halt, ich glaube, am meisten gestört hat, ich konnte mich es kam keine Immersion bei mir auf. Und ich habe viel zu oft gemerkt, das haben die Autoren jetzt deswegen reingebracht und wollen damit das bewirken, und um dann festzustellen, ja nee, funktioniert nicht, zumindest bei mir nicht. Ich fand's plump und ja, stets bemüht.
Ja, bemüht es sich stets.
Und sonst, wie gesagt, ja, halt diese
Freakshow. Der Tatort war sehr gesellig.
Ja, gesellig.
Nee, es war eine Freakshow, wobei ich mich da nicht an den Freaks störe, sondern an der Show.
Ja.
So. Ja. Hast du gleich auch ein paar Witze ausgelöst, von wegen, Roddy ist doch gar nicht da, oder wo ist denn der Tim?
Die hätten dem Tatort vielleicht sogar richtig gut getan.
Ja.
Freakshow ist ein anderer Podcast.
Der Podcast.
Ach so. Ich hörte davon.
Ja, nee.
Und da habe ich jetzt, also es wurde, ihr habt ihr jetzt beim letzten Tatort bemängelt, dass so Figuren eingebracht werden, wo man dann irgendwie, also die vorher schon mal auftauchten, wo man eine emotionale Reaktion drauf zeigen sollte. Das war halt in diesem Fall dann dieser Ex-Kollege, der halt inzwischen auch stinkt und schmuddelig aussieht.
Aber noch weiß, wie man sich wäscht und was Seife ist.
Ja.
Gott sei Dank, sonst hätten die Obdachlosen das ja nie geschafft.
Ja. Und der kam halt wirklich, also soweit ich mich erinnern kann, war der in einer Folge ging's halt um ihn, wo er irgendwie, weiß nicht, korrupt war oder ich weiß nicht mal mehr, weswegen er da seinen Job verloren hat. Irgendwas hat er halt Böses gemacht und man musste ihn hassen.
Ich glaube, das war irgendwie ein Verhör, was wo irgendwie daneben ging und es war ein Verhör, was daneben ging, wo er wohl eine Verdächtige geschlagen hat und dann ist halt rausgekommen, dass er seine Frau auch noch geschlagen hat und diese typische platte, unsympathische Figur, also so quasi,
ja.
Eigentlich genau das, was eigentlich den kompletten Tatort irgendwie ausgemacht hat.
Ja, es war alles so hingerotzt. Es wird sich überlegt, wir möchten diese Stimmung erzeugen, welches bekannte Trope nehmen wir da jetzt? Okay, nehmen wir Schema 2F. Wird schon passen. Und es hat halt bei mir überhaupt nicht funktioniert und ich habe mich viel zu sehr aufgeregt, um irgendwie mich groß drauf einlassen zu wollen überhaupt.
Okay. Ja. Wollen wir einen Ausblick wagen?
Ja, blicken wir voraus.
Ich habe nämlich ein Filetstückchen in der nächsten Woche. Denn wir haben einen Münsteraner Tatort vor uns.
Also ganz ehrlich, ne, so kurz wie ich dabei bin bei dem ganzen Spaß hier, also auf den Münsteraner freue ich mich tatsächlich jetzt.
Mhm. Ja. Ich kann mal kurz den Inhalts- oder den Einreißer vorlesen. Professor Dr. Karl Friedrich Börner ist auf dem Weg in den Urlaub. Doch noch befindet er sich in der Testphase, nämlich in voller Tauchmontur, mitten in seinem Wohnzimmer, als im Therapiezentrum Schwansee die Leiche von Mona Lux gefunden wird. Also es geht irgendwie um ein Therapiezentrum und ja, darum dreht sich halt der nächste Tatort und es geht ums Tauchen.
Ja, also wird auf jeden Fall, hoffe ich, wieder so gut wie der erste Münsteraner, den ich gesehen habe.
Ja. Was kommt denn danach? Karow, wo sind die? Oder der? Nina Rubin und Robert Karow. Berlin.
Ja, schauen wir mal.
Das ist der zweite Fall von denen.
Mhm.
Okay.
Jo. Würde sagen, also
dann,
würde sagen, diesem Konstanzer Tatort, glaube ich, muss man nicht mehr Zeit opfern.
Ja. Wenn ihr noch Anregungen habt, liebe Hörer, zögert nicht, die in die Kommentare zu schreiben unter diese Episode oder auf unserem Blog, wenn ihr das über einen Podcatcher hört. Oder wenn ihr in der Podcast seid, könnt ihr natürlich auch dort kommentieren, wenn die Funktion freigeschaltet wird. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder oder in 2 Wochen oder wann wir auch immer diese Folge aufzeichnen werden. Und ja, hoffen, dass es euch gefallen hat. Und wie immer, begeht keine Straftaten. Ciao.
Ciao.
Tschüss.